NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio Golo Schmidt, einen schönen guten Abend. Und im Programm unter anderem heute der Einzug des neuen Bundespräsidenten Joachim Gauck ins Schloss Bellevue, die zweite Warnstreikwelle im öffentlichen Dienst, dann die möglichen Hilfen für ausscheidende Schlecker-Mitarbeiter und die politische Zukunft von Bundesumweltminister Röttgen, der nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen im Mai offenbar nur als Gewinner nach Düsseldorf gehen will, nicht aber als Oppositionschef. Dazu dann auch unser Kommentar. Und tödliche Schüsse vor einer Schule im französischen Toulouse. Zunächst aber nach Berlin. Punkt 11 Uhr rollte da heute Vormittag die schwarze Limousine mit Deutschlandstandarte am Schloss Bellevue vor. Joachim Gauck, der neue Bundespräsident, war pünktlich, als er sich anschickte, seinen Dienstsitz zu übernehmen. Gestern hat ihn die Bundesversammlung mit 80% gewählt. Da er die Wahl, wie zu erwarten, angenommen hat, war er umgehend offiziell Staatsoberhaupt. Vom Einzug ins hochwürdige Amt berichtet Marita Knepper.
Strahlender Sonnenschein über Berlin und ein ebenso strahlender neuer Bundespräsident. Zum Start vor dem Haupteingang ein Gruppenbild. Mit dem alten und neuen Hausherrn auf Schloss Bellevue und den Damen. Bettina Wulff nicht dabei. Dafür bringt Karin Seehofer Farbe in die dunkel gekleidete Gruppe. Mit einer leuchtenden lila Jacke, die modische Variante der Bischofsfarbe. Daneben Daniela Schad, Joachim Gaucks Lebensgefährtin, schlicht im schwarzen Kostüm. Unter dem Blitzlichtgewitter nur schwer zu hören, was Gauck mit dem Griff ans Herz sagt.
Es puckert, der hier drin. Das ist jetzt mehr Respekt.
Es puckert, nuschelt Joachim Gauck. Und etwas von Respekt. Klingt wie Herzklopfen. Lampenfieber hat er. Gestern hat der Neue auf Bellevue uns seine Rührung gezeigt. Heute zollten ihm viele Politiker ihre Ehrerbietung. SPD-Bundesgeschäftsführerin Andrea Nahles.
Wir freuen uns heute einen Tag nach der Bundespräsidentenwahl auf die nächsten 5 Jahre mit Joachim Gauck. Sein Sieg ist auch ein Sieg der politischen Vernunft und der Klugheit.
Punkt 11 Uhr begann der Arbeitstag am Amtssitz des Bundespräsidenten. Einführung in die Geschäfte mit dem Vorgänger. Übergabe durch den kommissarischen Präsidenten Horst Seehofer. Der hatte nach Wulffs Rücktritt diese Aufgabe vorübergehend übernommen. Das ist in der Verfassung so vorgesehen, wenn ein Bundespräsident vorzeitig aus dem Amt scheidet. Dann heute direkt nach der Wahl die Amtsübernahme, ohne Übergangszeit. Allenthalben trifft auf Zustimmung, wie sich der neue Bundespräsident ins Amt einführt. Grünen-Vorstandsfrau Renate Künast mahnt, die Erwartungshaltung an Joachim Gauck nicht ständig hochzuschrauben.
Wir sollten erstens die Kirche im Dorf lassen, zweitens bin ich sicher, dass der Bundespräsident und Bürger Gauck dieses Schloss Bellevue zu einem Ort macht, wo Bürgerinnen und Bürger mit ihm gemeinsam diskutieren.
Dort hat sich Bundespräsident Gauck erst einmal mit dem Personal vertraut gemacht. Neues wird hinzukommen, alte müssen gehen. David Gill ist bereits benannt. Der Theologe und Jurist wird Leiter des Präsidialamts. Er stammt aus Sachsen, ist ein alter Weggefährte Gaucks, einer, der vergleichbare Lebenserfahrungen besitzt und den Freiheitsbegriff wie Gauck schätzen mag. Gestern nach seiner Wahl hatte Gauck dazu angemerkt:
Einige neigen dazu, einen Deutschen, der zu oft das Wort Freiheit benutzt, zu verdächtigen. Man würde sich überhaupt nicht wundern, wenn ich in Polen so sprechen würde. Auch nicht, wenn in den Vereinigten Staaten.
In Polen wird der neue Bundespräsident bald die Chance haben, in einer Rede über die Freiheit sprechen zu können. Sein Wunsch, dorthin die erste Auslandsreise zu unternehmen, stößt bei den östlichen Nachbarn auf Wohlwollen. Morgen reist Joachim Gauck zunächst nach Leipzig. Dort nimmt er an der Festveranstaltung 800 Jahre Thomana teil, zum Jubiläum des Thomana-Chors. Aus Gaucks Geschichte heraus fast ein Heimspiel.
Reibungsloser Ablauf also, als der neue Bundespräsident heute seinen Amtssitz ansteuerte. Ganz anders die Situation in Niedersachsen. Vor allem auf den Einfallstraßen rund um Hannover kam es da zu kilometerlangen Staus. Denn viele Leute waren aufs Auto umgestiegen, gezwungenermaßen muss man sagen. Denn die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, sie hatte zur zweiten Warnstreikwelle gerufen und die legte Busse und Bahnen in etlichen Städten komplett lahm. Sören Ölrichs berichtet.
Geschlossene Kindertagesstätten und Stadtverwaltungen, ungeleerte Mülltonnen und kommunale Krankenhäuser nur mit einer Notversorgung. Das öffentliche Leben war heute in Niedersachsen nahezu komplett lahmgelegt. Busse und Bahnen bleiben sogar noch bis heute Nacht in den Depots. In Hannover, Braunschweig, Göttingen, Goslar, Hildesheim und Osnabrück. Zum Leidwesen tausender Fahrgäste.
Naja, ist halt wirklich größerer Aufwand und Taxi, mehr Verkehr. eine halbe Stunde eher aufstehen und zu Fuß zum Bahnhof kommen. Das ist natürlich nicht so schön, so 3 Kilometer geht aber noch.
Ja, genervt schon irgendwo. Ich habe aber vollstes Verständnis dafür.
Es ist ein Riesenaufwand, wenn man zum Bahnhof muss und man muss sein Taxi eine halbe Stunde früher bestellen und hängt dann hier am Bahnhof rum und es ist einfach ein größerer Aufwand.
Allein in Braunschweig beteiligen sich nach Gewerkschaftsangaben mindestens 400 Beschäftigte der Verkehrsbetriebe an dem landesweiten Warnstreik. Erst ab morgen früh fahren Busse und Bahnen wieder planmäßig, sagt Verkehrs-AG-Sprecher Christopher Graffam.
Wir haben Pendler, liegen so bei 20.000 vielleicht. Insgesamt sind es 110.000 Fahrgäste, die heute vom Nichtbedienen von Bussen und Bahnen betroffen sind.
Auf den Straßen ist es deshalb voller als üblich, heißt es von der Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen, vor allem an den Knotenpunkten. Das befürchtete Verkehrschaos sei aber ausgeblieben. Die Gewerkschaft Verdi spricht von einer breiten Streikbeteiligung. Bei der zentralen Kundgebung auf dem hannoverschen Opernplatz versammelten sich am Mittag gut 20.000 Menschen. Verdi-Landeschef Detlef Arting verteidigte dabei die Forderung nach 6,5% mehr Lohn.
Ihr seid es wert! Diese Forderung drückt aus, welchen Wert ihr für unsere Gesellschaft erbringt. Und darum müssen die Arbeitgeber dieses Signal endlich hören, damit sie diesem Wert auch gerecht werden und ein entsprechendes Angebot auf den Tisch packen.
Scharfe Kritik kommt vom Kommunalen Arbeitgeberverband Niedersachsen. Die Forderungen seien völlig überzogen, so ein Sprecher. Die Arbeitnehmerseite müsse sich endlich bewegen. Die nächste Verhandlungsrunde ist für Mitte nächster Woche geplant. Und für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst steht fest, sie wollen notfalls weiter streiken.
Ja, weil ich das eine Ungerechtigkeit finde, dass wir kein vernünftiges Angebot bekommen. Und auch die Beschäftigten im öffentlichen Dienst haben ja Anspruch auf eine vernünftige Bezahlung.
Weil ich genau diese Forderung unterstütze, die die Gewerkschaft stellt. Und weil man sich dafür einsetzen muss und auch gemeinschaftlich einsetzen muss, damit auch bei den Verhandlungen sich mal endlich was tut.
Wenn man jetzt einfach mal denkt, wie die Energiekosten in die Höhe gestiegen sind, Benzinpreise, dann muss man sich nicht wundern, dann sind 6,5% sehr moderat.
Jetzt kommen wir zu denen, die ihren Job demnächst verlieren werden. Die insolvente Drogeriemarktkette Schlecker. Sie macht mehr als 2000 Filialen dicht und mehr als 10.000 Mitarbeiter, in der Regel Frauen, verlieren ihren Job. Aber sie werden wohl nicht ins Bodenlose stürzen. Seit heute Nachmittag dürfen sie jedenfalls hoffen. Bund und Länder haben sich im Groben auf eine Auffanggesellschaft geeinigt, die die Entlassenen aufnehmen soll. Einzelheiten von Carsten Schabowski.
Wir sind es wert, riefen erst einmal 30 Schlecker-Mitarbeiterinnen draußen vor der Landesvertretung Baden-Württemberg und demonstrierten. Der Grund?
Weil wir genauso Arbeitnehmer sind wie alle anderen in Deutschland und das Wert bezieht sich natürlich auf die Industrie. Da guckt man nach wirtschaftlichen Aspekten, bei Schlecker vernachlässigt man das.
Heute offenbar nicht. Vertreter der Bundesländer, die von der Schlecker-Pleite betroffen sind, suchten nach Lösungen und nach 3 Stunden wurden sie dann auch präsentiert, unter anderem von Malu Dreyer, Sozialministerin von Rheinland-Pfalz.
Es ist ein wichtiger Wunsch, glaube ich, aller Bundesländer, etwas zu tun für die Schlecker-Frauen. Das Gespräch ist positiv verlaufen. Verständlicherweise gibt es viele Detailfragen, die noch zu klären sind. Und deshalb sind wir so verblieben, dass wir uns am Donnerstag noch einmal treffen.
Um dann Details zu klären. So viel steht auf jeden Fall schon fest. Es soll sie geben, Transfergesellschaften für die etwa 11.000 bald arbeitslosen Schlecker-Mitarbeiter. Und alle Bundesländer wollen dafür offenbar zahlen, erklärt Daniel Ruster vom Finanzministerium Baden-Württemberg.
Woran gearbeitet wird, ist eine solidarische Lösung aller Bundesländer. Wir haben uns im Wesentlichen über die Frage unterhalten, sind diejenigen Prozentzahlen ausschlaggebend, die Mitarbeiterinnen betreffen, die in die Transfergesellschaft wechseln, oder sind letztlich die geretteten Arbeitsplätze ausschlaggebend? Da haben wir vereinbart, dass wir Modellrechnungen machen.
Genaues Rechnen ist nötig, denn es geht um viel Geld. 71 Millionen Euro. So viel werden die Transfergesellschaften wohl kosten. Die wichtigste Frage, wer bürgt dafür? Einen Kredit von der Staatsbank KfW kann es nur geben, wenn die Länder bürgen, betonte auch heute das Bundeswirtschaftsministerium. Aber technische Unterstützung gibt's vom Ministerium auf jeden Fall. Sprecherin Sarah Schneid.
Der Bund steht natürlich weiterhin mit Unterstützung bereit. Also es ist so, dass für den Fall, dass es den Ländern aus zeitlichen Gründen nicht möglich sein sollte, über ihre eigenen Förderinstitute einen Kredit zu organisieren, der Bund angeboten hat, die KfW zur technischen Hilfe anzuweisen.
Zeitlich dürfte nichts mehr schiefgehen, denn schon am Donnerstag wollen sich die Länderchefs noch einmal treffen, um abschließende Entscheidungen zum Finanzierungsplan zu treffen, auch wenn vor allem das Land Sachsen noch Klärungsbedarf sieht. Für viele Schlecker-Mitarbeiter sind Transfergesellschaften die einzige Hoffnung. Hier würden sie zumindest vorübergehend weiterhin Gehalt plus Hilfe bei Bewerbungen und Umschulungen bekommen. Der DGB begrüßte darum die Entscheidung der Länder. Nach Zeitungsberichten sollen die Länder NRW und Baden-Württemberg den Hauptteil der Kosten übernehmen.
Der Bund jedenfalls will keine Haftung übernehmen für die Schlecker-Auffanggesellschaft. Und so hält es offenbar auch der Spitzenkandidat der CDU bei den Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen im Mai, Bundesumweltminister Norbert Röttgen. Auch der möchte jedenfalls nicht die Haftung übernehmen, wenn seine Partei die Wahl verlieren sollte. Röttgen, so berichtet die Bild-Zeitung heute, werde dann in Berlin bleiben und mitnichten als Oppositionsführer nach Düsseldorf gehen. Röttgen dementiert das nicht, sagt offiziell rein gar nichts und gerät deshalb unter Druck, auch in der eigenen Partei. Einzelheiten von Paul Elmar Jürres.
Hannelore Kraft, die amtierende Ministerpräsidentin in Düsseldorf, erwartet vom Ausgang der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen ein Signal für einen Machtwechsel im Bund im kommenden Jahr.
Na, das hat 2010 schon Ausstrahlung gehabt, insbesondere auch mit Blick auf die dann danach folgenden Landtagswahlen. Und ich denke, dass es auch jetzt in diesem Jahr natürlich nach Berlin ausstrahlt.
Wobei die Themen, mit denen die Sozialdemokraten in die Wahlauseinandersetzung ziehen, für sie auf der Hand liegen. Eine bessere Bildungspolitik und frühe Hilfen für Familien, eine bessere Finanzausstattung der Städte und Gemeinden sowie die Stärkung des Wirtschaftsstandortes Nordrhein-Westfalen. Mit diesen Themen hatten die Sozialdemokraten bereits im letzten Wahlkampf vor 2 Jahren gepunktet. Bei der SPD gibt es keine kontroversen Debatten über das Wahlprogramm oder das Personal. Rot-Grün soll unter Führung von Hannelore Kraft in die Verlängerung und die Ministerpräsidentin schloss heute erneut ihr Interesse an einer möglichen Kanzlerkandidatur aus.
Ich habe meine Aufgabe in Nordrhein-Westfalen. Ich habe mein Herzblut darin, wirklich diesen vorbeugenden Ansatz der Politik in Nordrhein-Westfalen umzusetzen für die Kinder, für die Bildung. Und das liegt mir sehr am Herzen und daran möchte ich weiterarbeiten.
In der Union grummelt es dagegen. Ihr Spitzenkandidat, Bundesumweltminister Norbert Röttgen, betont zwar immer wieder, dass er Ministerpräsident werden will, doch anders als vor seiner Wahl zum Landesvorsitzenden hält er die Frage offen, ob er im Zweifelsfall auch als Oppositionsführer in Düsseldorf zur Verfügung steht. Vor allen Dingen die Ratschläge von CSU-Chef Horst Seehofer, sich zu entscheiden, erzürnten Röttgens Anhänger am Rhein. Fraktionschef Karl-Josef Laumann betonte, wir brauchen keine Ratschläge von draußen, weder aus München noch von Generalsekretären einer Splitterpartei. Der FDP-Generalsekretär Patrick Döring hatte Röttgen zu einer klaren Entscheidung gemahnt, die Parteien sollten ernstzunehmende Personalvorschläge machen, um das Vertrauen der Wähler zurückzugewinnen. Wenn das nicht ernsthaft ist, werden das die Wähler nicht honorieren. Der Düsseldorfer CDU-Generalsekretär Oliver Wittke verteidigte Röttgen.
Norbert Röttgen hat immer gesagt, er steht für das zur Verfügung, was die Partei ihm abverlangt. Aber wir wollen die Reihenfolge einhalten.
Nachteile für den Wahlkampf befürchtet er nicht.
Die Menschen halten viel davon, wenn jemand standhaftig ist. Wenn er nicht bei dem ersten Druck, der aus Bayern oder von was weiß ich nicht woher ausgeübt wird, gleich einknickt, da ist Norbert Röttgen wirklich standhaft und ich glaube, das ist Teil seiner Persönlichkeit.
Sagt Oliver Wittke jedenfalls, der Generalsekretär der CDU Nordrhein-Westfalen. Tja, da sitzt er irgendwie zwischen Baum und Borke, der Bundesumweltminister. Wie soll er sich entscheiden, sich seinem Land Nordrhein-Westfalen ganz und gar verschreiben und sein Ministeramt in Berlin aufgeben? Oder die Rückfahrkarte in der Hinterhand behalten, auf die Gefahr hin, dass potenzielle CDU-Wähler sich deshalb abwenden. Der Kommentar dazu von Klaus Schäffer.
Norbert Röttgens Problem ist sein Ehrgeiz. Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen möchte er schon gerne werden. Aber nicht, weil er das Amt so toll findet, sondern weil er schon weiterdenkt. Regierungschef in Düsseldorf. Das wäre ein ideales Sprungbrett, um in ein paar Jahren, wenn es in der CDU um die Nachfolge von Angela Merkel geht, seine Ansprüche anzumelden. Anders sieht das aus, wenn Röttgen nur Fraktionsvorsitzender und Oppositionsführer wäre. Damit lässt sich in Sachen Kanzlerkandidatur nur schwerlich punkten. Röttgen weiß das. Und er weiß auch, dass seine Chancen eher gering sind, nach der Wahl am 13. Mai tatsächlich Ministerpräsident zu werden. Und deshalb drückt er sich um die Zusage, auf jeden Fall in die Landespolitik zu wechseln. Notfalls eben auch auf die Oppositionsbank. Schon einmal hätte Röttgen sich um ein Haar zwischen 2 Positionen verheddert. Vor gut 6 Jahren sah er sich um seine politischen Ambitionen gebracht, als die damals neue Bundeskanzlerin Angela Merkel nicht ihn, sondern Thomas de Maizière zum Kanzleramtsminister machte. Röttgen nahm das Angebot an, gut bezahlter Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der deutschen Industrie BDI zu werden. Allerdings, der Mann fährt halt gern auf zwei Gleisen, wollte er auch seinen Sitz im Bundestag behalten. Erst nach heftiger Kritik verzichtete Röttgen dann doch auf den Posten beim BDI. Jetzt also will er lieber Bundesumweltminister bleiben als Landtagsoppositionsführer, um sich seine Chancen als Merkel-Kronprinz nicht zu verderben. Das ist durchschaubar, wäre menschlich vielleicht sogar verständlich. Aber Röttgen lässt sich noch nicht einmal dadurch beirren, dass große Teile der eigenen Partei sein Zaudern kritisieren. Wenn schon CDU-Kreisvorsitzende hinter vorgehaltener Hand das Verhalten ihres Spitzenkandidaten unmöglich nennen, ist das bezeichnend. Denn hier geht es nicht darum, wer für sich selbst welche Karriereperspektiven verfolgt. Hier geht es darum, wer in den kommenden 5 Jahren die Politik der großen Volkspartei CDU im größten deutschen Bundesland NRW verantwortet. Wem das zu klein ist, der soll es lassen. Dann aber am besten gleich ganz.
Klaus Schäffer kommentierte die Personalie Norbert Röttgen. Und wir bleiben bei den politischen Machtkalkulationen hierzulande. Die Grünen wollen mit einem Spitzenduo in den Bundestagswahlkampf 2013 ziehen. Soweit hat sich die Parteispitze heute geeinigt. Doch alles andere bleibt umstritten. Fraktionschef Jürgen Trittin gilt zwar als gesetzt für einen der Spitzenposten und Parteivorsitzende Claudia Roth hat ihren Anspruch angemeldet, aber entschieden ist eben noch nichts. Hinter den Kulissen brodelt es vielmehr. Aus Berlin Volker Schafranke.
Ich fange schon mal an mit der Sitzung.
Nee.
Das grüne Führungsduo Claudia Roth und Cem Özdemir ist am frühen Morgen vor der Parteizentrale noch bester Laune. In der internen Debatte, wer führt die Grünen in den Bundestagswahlkampf 2013, hat man sich auf eine Linie verständigt. Es soll ein Team aus 2 Personen werden. Natürlich an der Spitze eine Frau und Platz 2 geht an einen grünen Mann. Parteichefin Claudia Roth.
Das heißt, dass wir in die Bundestagswahl gehen wollen mit der Erfüllung der Quote.
Treten mehr als 2 Bewerber an, dann soll die Parteibasis in einer Urwahl über die Besetzung des Teams entscheiden. Dafür sind einige Verfahrensregeln zu beachten, die jetzt Ende April auf einem sogenannten kleinen Parteitag in Lübeck geklärt werden sollen.
Aber jetzt wird erstmal, bevor wir über konkrete Kandidaturen reden, wird die Urabstimmungsordnung in Kraft gesetzt. Und dann werden wir sehen, wer kandidiert und ob es eine Urwahl überhaupt geben wird.
Doch wer glaubt, dass das beschlossene Verfahren bei der heutigen Parteigremiensitzung so sang- und klanglos durchgewunken wurde, der irrt. Auf die Frage an Claudia Roth, ob sie denn kritisiert wurde, ihren Hut als Spitzenkandidatin 2013 bereits in den Ring geworfen zu haben, wurde das zwar verneint. Doch selbst der grüne Pressesprecher musste nach einem kurzen Seitenblick zur Parteichefin grinsen. Es muss also doch gerappelt haben hinter den verschlossenen Türen, denn bisher ist Claudia Roth die Einzige, die für 2013 offiziell erklärt hat, zu kandidieren. Daran hält Roth auch fest.
Ich bin grundsätzlich bereit, mich dafür einzubringen, zu bewerben. Ja, und dann nehme ich nichts zurück. Und jetzt guck mal, ich will aber jetzt nicht eine Personaldebatte rauf und runter auslösen, sondern jetzt machen wir das Verfahren und dann haben Frauen und Männer Zeit zu sagen, wir wollen das, wir würden das gerne machen, zum Wohle der Partei selbstverständlich.
Und zum Wohle der Partei ist wohl auch Fraktionschef Jürgen Trittin sicher gesetzt, auch wenn er dazu jetzt gar nichts sagen will. Doch da fängt das Problem an. 2 grüne Spitzenleute zur Bundestagswahl 2013 aus dem linken Lager ist für die Realos in der Partei undenkbar. Doch soll Renate Künast als realpolitische Kandidatin überhaupt ins Rennen gehen? Das weiß sie selbst nicht so genau.
Jetzt muss das Verfahren der Star sein und nicht die Person.
Die Grünen wollten eine Personaldebatte vermeiden, so Claudia Roth.
Es gibt keine Personaldebatte.
Die sie aber jetzt mindestens bis Ende April haben werden. Gut gemeint ist eben das Gegenteil von gut gemacht.
Personalquerelen bei den Grünen, Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Schreckliche Szenen heute Vormittag im französischen Toulouse. Vor einer jüdischen Schule eröffnet ein Mann das Feuer auf Schüler, Eltern und Lehrer. 4 Menschen sterben, darunter 3 Kinder. Ganz Frankreich ist geschockt und es gibt offenbar einen Zusammenhang mit anderen Mordfällen. Einzelheiten von Anne-Christine Heckmann.
Für Toulouse, die rosafarbene Stadt, wie man sie in Frankreich nennt, war es ein rabenschwarzer Tag. Vor der jüdischen Schule wurden 4 Menschen erschossen, darunter 1 Lehrer, seine 2 Kinder und 1 10-jähriger Schüler. Ganz Frankreich ist fassungslos vor dieser Tat. Die Mitglieder der jüdischen Gemeinde haben Angst, Es könnten weitere Anschläge folgen. So auch dieser Vater, dessen beiden Töchter die jüdische Schule besuchen. Ich verstehe nicht, was hier passiert ist. Meine Kinder behalte ich jetzt erstmal zu Hause. Das ist unvorstellbar, was da passiert ist. In Toulouse glaubt man daran, dass es sich um einen Serientäter handeln könnte. Nach Angaben der Ermittler gibt es mehrere Indizien, die eine Verbindung zu den drei Soldatenmorden herstellen, die letzte Woche in der Region verübt wurden. An allen Tatorten war ein Mann mit dunklem Motorroller gesehen worden. Außerdem soll jeweils eine Waffe des gleichen Kalibers zum Einsatz gekommen sein. Die Staatsanwaltschaft in Toulouse hat Ermittlungen wegen eines terroristischen Verdachts aufgenommen. Vor Ort sprach Präsident Sarkozy von einer nationalen Tragödie.
Nous sommes interpellés.
Wir sind von der Ähnlichkeit der Vorgehensweise bei den schlimmen Ereignissen von heute und von denen der letzten Woche erschüttert. Barbarei, Gewalt und Hass werden nicht siegen in unserem Land. Die Republik ist stärker als all das. Ein antisemitischer Hintergrund wird nach der Schießerei an der jüdischen Schule nun nicht mehr ausgeschlossen. Die in Toulouse und im nahegelegenen Montauban getöteten Soldaten stammen aus dem Maghreb bzw. von den Antillen. Auch in diese Richtung wird ermittelt. Aus Sicherheitsgründen wurde die Polizeipräsenz im ganzen Land verschärft. Alle jüdischen Schulen im Land werden stärker überwacht. Für Jonathan Ayou von der Jüdischen Studentenunion besteht kein Zweifel, dass es sich um eine rassistische Tat handelt. Man muss feststellen, dass Juden in Frankreich heute zur Zielscheibe geworden sind, auch wenn es antisemitische Aktionen lange Zeit nicht mehr gegeben hat. Aber dass sowas wie in den USA oder in Norwegen jetzt hier passiert, das wäre nicht vorstellbar gewesen. Das ist ein Albtraum. Konservative und Sozialisten setzten aus Respekt vor den Opfern und ihren Familien den Wahlkampf aus. Ganz Frankreich trauert. Am Abend ist ein Schweigemarsch für die Opfer in Paris geplant. Morgen Vormittag soll es in allen Schulen des Landes eine Gedenkminute geben.
Schattenbanken. Dahinter verbergen sich Fonds- und Zweckgesellschaften aller Art. Schattenbanken also sammeln Geld und vermitteln Kredite, agieren also wie Banken, das aber ohne Banklizenz. Sie wirtschaften also in einer Grauzone und könnten so über kurz oder lang das Finanzsystem destabilisieren, fürchtet die EU-Kommission. Brüssel will den wachsenden Schattenmarkt deshalb stärker unter Kontrolle nehmen. Der zuständige Kommissar Barnier hat heute einen Gesetzesvorschlag angekündigt. Informationen von Wolfgang Landmesser.
Schattenbanken, das klingt nach zwielichtigen Geschäften. Aber nicht alle Aktivitäten, die neben dem klassischen Bankgeschäft abgewickelt werden, sind automatisch gefährlich, meint die EU-Kommission. So könnten sie Unternehmen als zusätzliche Finanzierungsquelle dienen und nützlich sein, um Risiken im Bankensystem besser zu verteilen. Grundsätzlich abschaffen wolle er die Schattenbanken jedenfalls nicht, meint EU-Binnenmarktkommissar Michel Barnier.
Je n'ai donc pas de guerre à mener contre l'existence de ce système.
Ich will keinen Krieg führen gegen dieses System. Ich will einfach, dass sie sich wie alle anderen Finanzmarktakteure auf dem Feld der Regulierung und Transparenz bewegen. Andererseits könnten Banken bestimmte Finanzgeschäfte in diesen Sektor auslagern, um die Regulierung zu umgehen. Mit geringen Sicherheiten seien riskante Geschäfte so weiterhin möglich. Neue Milliardenrisiken könnten sich auftürmen, ohne dass es die Regulierungsbehörden mitbekommen. Das Ziel der EU-Kommission? Wir wollen die Regulierung und Aufsicht über die Schattenbanken verbessern, indem wir ein Sicherheitsnetz schaffen, das verhindert, dass einzelne Aktivitäten durch die Maschen schlüpfen. Wir wollen von vornherein verhindern, dass riskante Aktivitäten in unregulierte Bereiche abwandern. Doch neue Regeln schlägt der Franzose erst einmal nicht vor. Zunächst will Barnier den genauen Durchblick bekommen, welche Geschäfte Banken auslagern und wo es Lücken bei der Regulierung gibt.
Et c'est parce que ce système est complexe, parce qu'il se développe très vite, que nous voulons agir et d'abord comprendre.
Weil das System komplex ist und sich sehr rasch entwickelt, wollen wir es erst verstehen, bevor wir handeln, sagt Michel Barnier. Außerdem seien Teile der Schattenbanken bereits von den existierenden Regeln für die Finanzmärkte betroffen, von den neuen Eigenkapitalvorschriften zum Beispiel. Und die Hedgefondsregulierung würde ebenfalls Teile des Bereichs der Schattenbanken erfassen. Bis Anfang Juni können Banken und Finanzmarktexperten zum Thema Stellung beziehen. Dann will die EU-Kommission entscheiden, was sie konkret gegen die Risiken unternimmt. Parallel untersucht der sogenannte Finanzstabilitätsrat auf Ebene der 20 größten Wirtschaftsnationen, welche Gefahren weltweit von den Schattenbanken ausgehen. Außerdem will der französische Kommissar in diesem Jahr den Verbraucherschutz bei Finanzprodukten verbessern, sein besonderer Schwerpunkt. Jeder Anleger in Europa, egal wo er sein Geld investiert, hat Recht, auf klare Informationen in übersichtlicher Form, damit er es auch versteht. Im April will Barnier konkrete Vorschläge machen, welche Informationen europäische Banken ihren Kunden vor einem Vertragsabschluss bieten müssen. Außerdem will die EU-Kommission Bankkunden den Wechsel des Kontos mit neuen Vorschriften einfacher machen und für mehr Durchblick bei den Bankgebühren sorgen.
Zurück nach Deutschland. Der Trierer Bischof Stefan Ackermann ist der Missbrauchsbeauftragte der Deutschen Bischofskonferenz. Nach etlichen Skandalen in der katholischen Kirche schien er auch hart durchgreifen zu wollen, forderte gegenüber Sexualstraftätern zum Beispiel eine Null-Toleranz-Linie. In der Praxis allerdings hält er es anders. Pädophile dürfen bei ihm im Bistum weiter Seelsorger bleiben. Mehr dazu von Erwin Kohler.
Im Sommer 2010 wandte sich Pfarrer Guido Ittmann an seinen Bischof Stefan Ackermann in Trier. Er hatte in seiner Gemeinde im saarländischen Köllerbach erfahren, dass Kinder von Geistlichen in der Nachbargemeinde missbraucht worden waren. Reaktion des Bischofs: ein runder Tisch mit einem Priester aus seinem Stab, einem Dechanten, an der Spitze.
Ich wurde dazu als Hauptakteur überhaupt nicht eingeladen und auch der Dechant hat sich immer wieder verweigert, ist nie erschienen, sodass das Ganze ja ins Leere lief und nie etwas geklärt wurde. Also es war eine Verzögerungs- und eine Verschleppungstaktik, die die Sache nur verschlimmert hat.
Parallel dazu hatte sich auch der Kollege Pater Nikolaus Gorges an den Bischof und den Dechanten gewandt und die Missbrauchsfälle angezeigt. Diesmal wurden die Hinweise als Gerüchte abgetan, Pfarrer Ittmann und Pater Gorges als psychisch labil dargestellt, sagt Gorges heute.
Man kann Priester wirklich nicht diskreditieren, die sich ernsthaft und ehrlich und wahrhaftig und diskret auch um eine Aufklärung bemüht haben, einfach nicht in aller Öffentlichkeit als psychisch krank oder nicht zurechnungsfähig erklären.
Nach einer Anzeige von Ittmann leitete die Staatsanwaltschaft Saarbrücken ein Ermittlungsverfahren ein. Es wurde Ende 2010 wegen Verjährung eingestellt. Für die Kirche war der Fall damit erledigt, bedauert Heiner Buchen, Pastoralreferent in Saarbrücken.
Die Verantwortlichen kennen sich über Jahrzehnte, haben gemeinsam studiert, haben gemeinsam im Priesterseminar gelebt, arbeiten gemeinsam in diesem Bistum Trier. Und dass es da eine Kultur des sich gegenseitig Stützen und Tragens gibt, glaube ich sehr wohl.
Einer der beschuldigten Priester arbeitet mittlerweile als Seelsorger in Mettlach und hält Messen ab. Ein klarer Widerspruch zu den Vorgaben der Leitlinien der Bischofskonferenz, sagt Guido Ittmann.
Auch dazu habe ich eine ganz klare Position, dass ich wirklich der Meinung bin, dass ein Priester oder auch ein kirchlich Angestellter, der ein Kind missbraucht hat, jetzt unabhängig auch von der Schwere des Falls einfach grundsätzlich nicht mehr Priester sein darf. Das ist im Übrigen ja auch die offizielle Position des Papstes.
Stefan Kronenburg, Sprecher des Bistums, räumt ein, dass ehemalige Missbrauchstäter weiterhin als Seelsorger arbeiten können.
Entscheidend dabei ist für uns, dass sie eben nicht mehr in der Kinder- und Jugendarbeit tätig sind und dass sie nur in dem Rahmen arbeiten, wie es das Gutachten festlegt.
Hermann Schell hat im Internet eine kritische Seite zu den Vorgängen im Bistum Trier eingerichtet. Er bedauert, dass die Kirche ehemalige Täter weiterhin als Seelsorger beispielsweise in Krankenhäusern oder Altenheimen beschäftigt. Vor allem kritisiert er aber, wie mit den Priestern umgegangen wird, die solche Fälle zur Anzeige bringen.
Dass Priester und Pater, die gemäß der Leitlinien gehandelt haben, die da heißen, wenn jemand davon Kenntnis hat, muss er das dem Bistum anzeigen, völlig alleine gelassen werden und zum Teil dann einfach mit den Stichwörtern paranoid oder krank das Thema dann versucht wird abzuhandeln. Das finde ich eigentlich ein Skandal.
Guido Ittmann ist nach den Drohungen aus seiner Gemeinde aus dem Bistum Trier weggezogen. Er arbeitet jetzt im Bistum Paderborn quasi als Flüchtling.
Bedenkliche Zustände im Bistum Trier. Wie auch immer, das Echo des Tages endet hier. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ihnen noch einen erholsamen Abend. Ich bin Golo Schmidt.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.